Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Epicenter, if you wish, of this crisis is in Somalia.
Sozusagen das Epizentrum dieser Krise liegt in Somalia, die Regionen, wo Hilfsorganisationen keinen Zugang haben. Es wird immer mehr zu einer Frage von Leben und Tod.
Es gibt nichts mehr zu essen. Ich habe 5 Kinder, die ich nicht mehr ernähren konnte.
Mein Mann hat gesagt, wir dürfen nicht alle zusammen in Somalia sterben. Nimm die Kinder und lauf zur Grenze.
Sie sind todmüde, völlig erschöpft. Einige wurden unterwegs ausgeraubt. Sie haben eine wirklich schlimme Zeit hinter sich.
Es kommen immer mehr Patienten und wir haben längst nicht mehr genug Medikamente, Spezialnahrung und Behandlungsgeräte.
Wir sterben hier alle. Wo sind denn die Vereinten Nationen? Wo ist die muslimische Welt?
Wir brauchen Hilfe, sofort. Schauen Sie sich doch nur dieses Mädchen an. Es ist erblindet, eine Folge der Dürre.
Normalerweise essen wir 3-mal am Tag. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt nur noch 1-mal essen. Man kann nicht essen wie immer und sich den Magen füllen, während neben einem andere vor Hunger sterben.
Die genaue Zahl der an Hunger schon Gestorbenen in Somalia ist nicht bekannt. Die Prognose für die noch Gefährdeten ist ungenau. Schätzungen der UNO reichen von 500.000 bis 2 Millionen. Es ist, lesen wir in den Hilfsappellen und Spendenaufrufen, die größte Hungerkatastrophe in der Region seit etwa 10 Jahren. Solche Zahlen und Berichte verdeutlichen das Ausmaß, aber nur unzureichend, auch wenn wir jetzt über Somalia mehr als zuvor erfahren. Dass die Hunger- und Trockenkatastrophe kommt, das prognostizierten Experten schon vor einem Jahr. Und nun sehen wir sie wieder. Diese Bilder von weit geöffneten Kinderaugen, aufgeschwemmten Bäuchen, verwesenden Leibern. Kurz von Menschen, die auf der Suche nach Wasser und Lebensmittel umkamen. 350.000 Flüchtlinge sollen in Richtung des benachbarten Kenia unterwegs sein. Wenn das alles so ist, dann wollen wir heute bei der Tag auf HR2 Kultur Fragen stellen. Müssen wir einfach zuschauen, wie ein Land und Millionen seiner Menschen im Abgrund des Elends versinken? Warum halfen wir in Haiti? Aber warum dringen die Hilferufe aus Somalia nicht wirklich zu uns durch? Wer trägt die Verantwortung für den jetzt stattfindenden Hungertod? Und schließlich, was können Hilfsorganisationen wirklich leisten in einem Land ohne Zentralregierung und Struktur? Somalia ist, da sind sich die internationalen Organisationen einig, ein gescheitertes Land, dessen 9,3 Millionen Einwohner von rivalisierenden Clans, islamischen Milizen, Kriegen und Naturkatastrophen ausgeblutet wurde und wird. Antje Diekans berichtet über die aus dem kenianischen Flüchtlingslager Dadaab, nahe der somalischen Grenze.
Wer es hierher geschafft hat, ist vorerst gerettet. In die Registrierungsstelle im Lager Dadaab kommen jeden Tag fast 2000 Flüchtlinge aus Somalia. Viele haben sich mit letzter Kraft nach wochenlangen Fußmärschen über die Grenze zu Kenia geschleppt. Zu Hause hatten wir Vieh und haben etwas Land bestellt, sagt Fatuma Nur, an die sich 3 Kinder klammern. Alle unsere Kamele, Kühe und Ziegen sind verendet und der Boden war nur noch ausgedörrt. Auf dem Markt konnten wir auch nichts kaufen, Lebensmittel sind ja unbezahlbar geworden. Im Camp bekommt sie eine Karte für Essen, die erste richtige Nahrung seit langem. Auch ihre Kinder kann sie jetzt endlich versorgen. Die Dürre am Horn von Afrika ist die schlimmste seit langem. Gleich mehrere Regenzeiten sind ausgefallen. Das Vieh ist schon längst gestorben und auf den Feldern wächst nichts mehr. Besonders betroffen ist der Süden Somalias, eine Region, die sowieso schon völlig ausgeblutet ist. Die Menschen leiden seit Jahrzehnten unter Krieg und Auseinandersetzungen. Die radikal-islamische Al-Shabaab hat hier die Macht und terrorisiert die Bevölkerung. Bis vor kurzem ließ sie keine Hilfslieferungen zu. Al-Shabaab und die Dürre sind gleich schlimm, sagt Fatuma Khalil, die gerade in Dadaab angekommen ist. Erst hat Al-Shabaab unschuldige Menschen getötet, jetzt tut es der Hunger. Deshalb sind wir nach Kenia geflüchtet. Inzwischen hat die Miliz zwar selbst um Hilfe gebeten und sogar logistische Unterstützung bei der Verteilung angeboten, aber die Organisationen trauen den Zusagen nicht. Vorerst sind die Menschen im Süden Somalias weiter sich selbst überlassen. Für Jens Oppermann von der Aktion gegen den Hunger eine bedrückende Situation.
Es wird so weit gehen, dass die Dürrekatastrophe, die wir sehen, ein Ausmaß annimmt, das dem zu vergleichen ist, was wir Anfang der 80er in Äthiopien gesehen haben. Es ist eine Lage für die Bevölkerung, die für uns auch als humanitäre Organisation und unsere Mitarbeiter oftmals sehr schwer ist zu verdauen, das muss ich ehrlich sagen. Das Leiden der Bevölkerung hat jetzt ein Ausmaß erreicht, das oftmals unvorstellbar ist.
Viele der Menschen, die in Dadaab ankommen, erzählen fürchterliche Geschichten. Einige mussten schwache Angehörige zurücklassen, um das eigene Leben zu retten. Mütter berichten, dass ihre Kinder auf dem Weg vor Erschöpfung starben. Alison Oman ist Ernährungsberaterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks und arbeitet in der medizinischen Station in Dadaab, fast rund um die Uhr. Trotzdem schaffen sie und die anderen Helfer und Ärzte es kaum, die Menschen zu versorgen. Im Moment kommen vor allem Frauen und Kinder an. Die Kinder sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Wir versuchen, sie schnell zu untersuchen, damit sie die Nahrung bekommen, die sie brauchen. Ursprünglich war das Camp für 90.000 Menschen angelegt, inzwischen leben hier fast 400.000. Neuankömmlinge müssen sich oft einen Platz außerhalb des Lagers suchen. Sie kampieren in der unwirtlichen Halbwüste unter den paar Büschen, die hier stehen. Ich bin vor dem Hunger in meinem Land geflohen, sagt Abdul Mohammed, ein ausgezehrter, schon etwas älterer Mann. Ich habe hier Hilfe gesucht, aber keiner hat mir einen Platz für die Nacht gegeben. Jetzt schlafe ich draußen. 9.000 zusätzliche Zelte für die Flüchtlinge wurden inzwischen aufgetrieben. Aber bei 10.000 Neuankömmlingen jede Woche wird auch das nicht lange ausreichen.
Antje Diekans berichtete. Ach Somalia, Hilfe ohne Rettung. Diesem Thema widmen wir uns heute auf HR2 Kultur der Tag. Es stimmt schon, auch wenn es die internationalen Helfer ungern zugeben. Die Hilfe für Somalia scheitert oft an Dauerkonflikten, Hungersnöten und Milizen, die wiederum keinerlei Interesse haben an einer wirklichen Verbesserung der Lage. Bettina Röhl über die Hintergründe, warum die UNO-Hilfe dort letztlich nicht wirkt. Aber das hat eine politische Geschichte.
Ein Frontbesuch im Zentrum von Mogadischu, der Hauptstadt Somalias. Jenseits der weißen Sandsäcke Kämpfer der islamistischen Miliz Al-Shabaab. Diesseits eine Miliz, die auf Seiten der schwachen Regierung kämpft. Diese Regierung, die mit dem Westen kooperiert, hat nur etwa die Hälfte der Hauptstadt unter Kontrolle. Die andere Hälfte und die meisten Teile des Landes sind in der Hand der Al-Shabaab. Indar Ada heißt der Führer der Miliz, die jetzt diesseits der Sandsäcke steht und für die Regierung kämpft. Indar Ada erzählt, seine Miliz habe diesen wichtigen Stadtbezirk erst vor 2 Monaten in harten Kämpfen von der Al-Shabaab erobert. Indar Ada hat an diesem Morgen selbst den Koran in der Hand, während er durch die völlig zerschossenen Straßen geht. Der Milizführer verkörpert einen guten Teil der wirren somalischen Geschichte. Bevor er sich als Milizführer selbstständig gemacht hat, war er stellvertretender Verteidigungsminister. Davor hat er eine islamistische Miliz geleitet, die Hizbul Islam. Davor wiederum war er einer der vielen Kriegsfürsten oder Warlords, die im Somalia der 90er Jahre gekämpft haben. Der Krieg in Somalia begann 1991 mit dem Sturz des letzten Diktators Siad Barre. Dessen Sturz hinterließ ein Vakuum, das bis heute nicht gefüllt ist. Das liegt zum einen an der Zerstrittenheit der somalischen Gesellschaft. Hinzu kommt, die internationale Gemeinschaft hat viele Fehler gemacht. Augustin Mahiga ist der Sondergesandte des UNO-Generalsekretärs für Somalia.
I think the first mistake was for the UN to pull out Der erste Fehler der Vereinten Nationen war, dass sie einen Militäreinsatz in Somalia in den 90er Jahren vorzeitig abgebrochen haben. Die UNO und die internationale Gemeinschaft haben Somalia buchstäblich aufgegeben. Kriegsfürsten und internationale Terroristen haben den Freiraum genutzt, der dadurch entstanden ist. Unter deren Einfluss ist das Land mehr und mehr zerfallen.
Für die Weltgemeinschaft schien das zunächst kein großes Problem zu sein. Somalia ist wirtschaftlich kaum interessant. Die wichtigsten Exportgüter sind Kamele und Bananen. Erst nach dem 11. September 2001 erinnerte sich der Westen an den Krieg im Osten Afrikas, der inzwischen auch die gesamte Region, Europa und die Vereinigten Staaten bedroht. Afrikanische und andere Staaten fordern deshalb von der UNO immer wieder ein militärisches Eingreifen.
Aber zentrale Mitglieder des Sicherheitsrates sind dagegen. Sie argumentieren, ohne Frieden ist eine Friedensmission unmöglich.
Anders ausgedrückt, Somalia ist den Vereinten Nationen für die eigenen Soldaten zu gefährlich. Deshalb erteilte sie der Afrikanischen Union das Mandat für einen militärischen Einsatz. Seit Anfang 2007 steht die sogenannte AMISOM in Mogadischu. Doch die bisher rund 9000 Mann sind dem Terror nicht gewachsen. Deshalb hat die UNO das Mandat Ende 2010 auf insgesamt 12.000 Soldaten erweitert. Aber ein halbes Jahr später ist die Truppe kaum größer geworden. Die Afrikanische Union hat nicht genügend Kapazitäten. Auch die Ausrüstung der Truppe ist völlig unzureichend.
Jede UNO-Friedenstruppe ist besser ausgerüstet als die Truppen der Afrikanischen Union in Mogadischu. Dabei sind die gezwungen, tatsächlich zu kämpfen.
Ein halbherziges Engagement der UNO also, das nicht ausreicht, um die tiefe Krise in Somalia zu lösen. Deshalb sind die meisten Teile des Landes noch immer in der Hand der Islamisten und die Vereinten Nationen können mehr als 2 Millionen hungernde Menschen nicht erreichen.
Bettina Röhl berichtete. Verbunden bin ich jetzt mit Matthias Weber. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Weber, Sie sind Leiter des MW-Verlags und Autor des Buches »Kein Frieden für Somalia«. Ist das, was wir gerade gehört haben, nur ein Beleg dafür, dass die UNO unfähig ist und vielleicht sogar ein zahnloser Tiger?
Naja gut, in Somalia sind halt vielfältige Probleme vorhanden und das heißt, es gab ja schon diesen großen UNO-Einsatz von 1992 bis 1995 in Somalia und da hat die UNO ja massiv eingegriffen mit militärischen Truppen. Das Problem damals war aber, dass natürlich die UNO-Truppen sind zur Konfliktpartei geworden und haben auch viele unschuldige Menschen umgebracht und eigentlich war ja die Intention damals, Hilfslieferungen abzusichern und die Menschen zu versorgen. Aber es ist dann zu einem großen militärischen Einsatz geworden, in dem die UNO-Truppen sich nur noch dann verteidigt haben.
Aber ist denn das nicht vielleicht genau der Weg, um dort irgendwo eine Schneise reinzuschlagen, dass man militärisch dort eingreift?
Das ist sehr schwer, weil ausländische Truppen werden immer als Feinde angesehen und dann werden die Clans gemeinsam gegen den äußeren Feind kämpfen. Viel wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass man örtlich vor Ort aufbaut und dass man Hilfszentren aufbaut, dass man Schulen und Gesundheitszentren unterstützt und dass man in den Bereichen aufbaut, wo es eben jetzt nicht die großen Konflikte gibt. Also Somalia ist sehr groß, nicht überall gibt es diese großen Konflikte. Es gibt vor allem auch im Norden von Somalia oder im Puntland Regionen, die eben nicht so umkämpft sind und da wäre es sinnvoll, massiv Hilfe zu gewähren, den Menschen eine Lebensperspektive zu geben, dass es einfach auch so eine Leuchtturmfunktion hat, dass die Menschen sehen, in den friedlichen Gebieten, da wächst die Wirtschaft, da hat man eine Lebensperspektive.
Herr Weber, bedarf das denn aber nicht doch einer konzertierten Aktion der internationalen Gemeinschaft, sprich dann wiederum UNO? Oder gibt es einfach dort zu wenig wirkliche Interessen in diesem Land, die auch die internationale Gemeinschaft für sich gerne reklamieren würde, zum Beispiel Rohstoffe?
Ich glaube schon, dass es Interessen gibt, dass Somalia befriedet wird, allein schon wegen den Schifffahrtsrouten, die entlang von Somalia führen und auch die USA und auch Äthiopien möchten verhindern, dass es sich ein islamischer Gottesstaat etabliert.
Gibt es den nicht schon, Herr Weber?
Ja, im Süden Somalias gibt es den sicherlich schon. Das heißt, dass da die Menschen sehr stark unterdrückt werden. Und deswegen setzt auch die USA dann auch schon Drohnen ein, um islamistische Truppen zu bekämpfen.
Also Welthandel und Piraterie sollen bekämpft werden. Rohstoffe, Stichwort?
Es gibt zum Beispiel auch Gerüchte oder Meldungen, dass es in Somalia auch Öl gibt. Und sicherlich hat da der Westen auch ein Interesse daran, wenn der Ölpreis weiter steigt, dann wird auch Somalia wieder interessant, dass man dort eingreift und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, um Öl zu fördern.
Herr Weber, Sie haben ja in Ihrem Buchtitel Kein Frieden für Somalia eigentlich den Dollpunkt erwähnt. Könnte man den da nicht auch sagen, gut, man muss ja nicht immer auf die UNO schauen, warum helfen denn zum Beispiel die Staaten der Arabischen Liga nicht, denn dort ist ja Somalia Mitglied?
Die Arabische Liga ist doch sehr zerstritten teilweise auch und auch sehr schwach. Es stehen, glaube ich, nicht so die Mittel zur Verfügung, dass man da massiv eingreifen kann.
Das ist ja auch festzustellen, also eine gewisse Zurückhaltung von Seiten der afrikanischen Staaten. Zum Beispiel Südafrika hält sich auch raus.
Ja, richtig. Es war ja auch sehr schwer für die Afrikanische Union Truppen zusammenzustellen. Da haben ja viele afrikanische Staaten abgewunken und waren nicht bereit, Truppen dahin zu schicken nach Somalia.
Das interessiert die einfach nicht oder es gibt dort keine Interessen, die sie verwirklichen können?
Ja, ich glaube, die haben einfach Angst, dass sie zu sehr in diesen Konflikt mit reingezogen werden. Man hat es ja gesehen mit dem UNO-Einsatz in Somalia 1992 bis 1995, dass man da sehr schnell zu einer Konfliktpartei wird, wo man auch kein Ende mehr absehen kann und wo sich alles verselbstständigt.
Und da riskiert
also ich glaube,
man,
die wollen lieber die Finger davon lassen und wollen da nichts riskieren.
Das heißt, die riskieren mit offenen Augen und wohl wissend, dass dort möglicherweise zwischen 500.000 Menschen und 1 Million dort aufgrund dieser Katastrophe, die dort herrscht in Somalia, stirbt.
Ja,
ist ja nicht so richtige Brüder- und schwesterliche Hilfe in Afrika, oder?
Ja, das war es ja öfter schon nicht.
Ich merke, da haben Sie auch einen gewissen Zynismus in der Frage entwickelt oder vielleicht auch Realismus. Matthias Weber war das, haben Sie vielen Dank.
Danke.
Damit wissen wir oder ahnen nun, Somalia kann man helfen wollen, aber hilft das wirklich? Greifen nicht die zum Beispiel bewaffneten Stammesfürsten ohnehin jetzt die abgeworfenen Hilfspakete und das ist ja jetzt unmittelbar zu erwarten ab und die UNO, sind deren Einsätze wirklich mehr als ein Feigenblatt zur Beruhigung unserer Gewissen? Einer, der die islamische Welt ausführlich bereiste, war Ibn Battuta. Das war im 14. Jahrhundert. Hier einer seiner Berichte aus dem heutigen Mogadischu.
Wir segelten nun 15 Tage auf hoher See und kamen nach Mogadischu, einer endlos großen Stadt. Die Bewohner haben sehr viele Kamele und schlachten jeden Tag mehrere hundert davon. Sie haben auch sehr viele Schafe und sind wohlhabendste Kaufleute. In Mogadischu stellt man Tuche her, die den Namen der Stadt tragen und nicht ihresgleichen haben. Von Mogadischu führt man sie nach Ägypten und in andere Länder aus. Zu den Gewohnheiten des Volkes dieser Stadt gehört die folgende. Wenn ein Schiff in den Hafen fährt, wird es von Sumbuk genannten kleinen Booten angesteuert. In jedem Sumbuk fahren mehrere junge Burschen mit, die bedeckte Platten mit Speisen tragen. Sie legen sie vor einen der Kaufleute des Schiffes und rufen, »Dieser Mann ist mein Gast!« So macht es jeder der Burschen. Die Händler verlassen das Schiff nur, um ins Haus ihrer jungen Gastgeber zu gehen, außer denen natürlich, die schon mehrmals in die Stadt kamen und die Bekanntschaft von Leuten aus der Stadt gemacht haben. Sie steigen ab, wo es ihnen gefällt. Kommt nun ein Händler zu seinem Gastgeber, verkauft dieser für ihn alles, was er mitgebracht hat, und tätigt für seinen Gast auch dessen Einkäufe. Wenn jemand diesem Kaufmann etwas zu billig abkauft oder ihm in Abwesenheit seines Gastgebers etwas anderes verkauft, so wird dieses Geschäft wieder rückgängig gemacht. Sie halten diese Art von Handel für vorteilhaft.
Das war ein Auszug aus Ibn Battutas Reisebericht aus dem 14. Jahrhundert. HR2 Kultur, der Tag. Kann Somalia geholfen werden? Die Vereinten Nationen und das UN-Flüchtlingshilfswerk tun das bereits oder versuchen ihr Bestes. Nehmen wir das mal so an. Aber aus der Luft, das geht natürlich nur so. Auf dem Boden, da wagt sich dort niemand. Kein UNO-Helfer weit und breit in den kritischen Regionen. Die Stammesfürsten teilen oftmals die abgeworfene Beute unter sich auf. Vielleicht bleibt dann noch ein Rest für die gerade Verhungernden. Wer hier helfen will, braucht mehr als guten Willen, weiß meine Kollegin Claudia Sauter.
Helfen ist ein schwieriges Geschäft, vor allem in Somalia. Seit 1974 gab es infolge von Kriegen mit dem Ausland und zwei Bürgerkriegen im Inneren immer wieder Flüchtlingskatastrophen in Somalia. Und regelmäßig mussten ausländische Organisationen eingreifen, weil der somalische Staat überfordert war. Die UN kam natürlich auch, sogar mit Blauhelmsoldaten. Aber am Ende lösten ihre gut gemeinten Interventionen neue Konflikte, neues Elend aus. Das wussten anfangs weder Helfer noch Spender. Heute, nach mehreren Großeinsätzen am Horn von Afrika, weiß man es besser. 1980, nach dem ersten Bürgerkrieg in Somalia, kam die erste große Welle der Helfer. Über 30 Nichtregierungsorganisationen unter Leitung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Die UN rief damals schon die schlimmste Krise weltweit aus, so wie jetzt wieder. Aber von Beginn an stritt man mit der somalischen Flüchtlingskommission über das Ausmaß der Katastrophe. Waren 500.000 Menschen auf der Flucht, wie die Somalis behaupteten, oder doch nur 80.000, wie die UN schätzte? Das war keineswegs ein zynischer Disput. Die Zahl entschied über das Ausmaß der internationalen Hilfe, über Geld und Lebensmittel, die selbstverständlich in Tonnen bemessen wurden. Am Ende einigte man sich auf 700.000 Flüchtlinge, ohne dass es nachgeprüft wurde. Dieser Kompromiss wurde zur Grundlage aller Planungen der Geber. Die Folge war, dass Lebensmittel, Decken, Kleidung, Zelte und Fahrzeuge Somalia überschwemmten. Selbst als die Krise 1981 vorbei war, wurden weiter Hunderttausende Tonnen Lebensmittel nach Somalia geliefert. Für die Bauern eine Katastrophe. Denn die ausländischen Lebensmittel waren billiger als die Angebote aus einheimischem Anbau. Die nächste Flüchtlingswelle entstand 1991 nach dem zweiten somalischen Bürgerkrieg. Für das Internationale Rote Kreuz wurde es ein Großeinsatz. Ein Viertel ihres Gesamtbudgets ging nach Somalia. Und keineswegs nur an hungernde Menschen. Weil es schon 1991 keinen funktionsfähigen Staat mehr gab, sich vielmehr konkurrierende bewaffnete Milizen die Herrschaft untereinander teilten, musste das IRK bewaffnetes Wachpersonal einstellen. Es zahlte monatlich $100.000 für diesen Schutz. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gab für den Bau eines Krankenhauses in Mogadischu zur gleichen Zeit $400.000 für somalische Bewacher aus. 1991 entstand in Somalia eine florierende Schutzgeldwirtschaft. Die lokalen Milizen begriffen nämlich schnell, wie sie von der ausländischen Hilfe profitieren konnten. Im Hafen von Mogadischu verlangten bewaffnete Banden Landegebühren für Hilfsschiffe, die höher waren als die im Hafen von New York. $95 für die Entladung von einer Tonne ausländischer Lebensmittel. Im Inland kassierten an Straßensperren dann weitere Milizen ab. Ein Teil der erpressten Medikamente wurde bis nach Kenia verkauft. Internationale Hilfe als Bestandteil der somalischen Raub- und Kriegsökonomie. Das ist die bittere Realität für alle, die in Somalia Gutes tun wollen. Die Weltbank schätzt, dass schon in den 80er Jahren 75% der Hilfe nicht beim gewünschten Empfänger ankam. Ob das in der aktuellen Flüchtlingskatastrophe anders ist?
Noch einmal, weil es so schrecklich war. 75% der Hilfe in den 80er Jahren kam nicht beim gewünschten Empfänger an. Was meine Kollegin Claudia Sauter hier bei Jutta Bakonji recherchierte, erscheint unter dem Titel Land ohne Staat im September 2011 im Campus Verlag. Wir wollen nun anhand konkreter Beispiele überprüfen, wie konkrete Hilfe ausschaut. Dazu begrüße ich Rainer Lang. Sie sind Sprecher für Brot für die Welt. Guten Abend, Herr Lang.
Ja, guten Abend.
Welche konkreten Hilfsaktionen, Herr Lang, führen Sie durch und wie viel Geld haben Sie bereits gesammelt?
Also wir sind gerade über unsere somalische Partnerorganisation aktiv. Schwerpunkt ist Mogadischu, wo viele ankommen, die vor der Dürre auf dem Land fliehen, die nichts mehr haben. Und die Mitarbeiter sind dort wirklich Tag und Nacht unterwegs. Sie geben Essensrationen aus. Es wird die Trinkwasserversorgung sichergestellt. Es werden Brunnen gebohrt, Latrinen gebaut. Das sind aktuelle Maßnahmen der Nothilfe, weil die Not so drängend ist. Deshalb haben die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation die Hälfte ihres aktuellen Gehalts zur Verfügung gestellt, um ihren Landsleuten zu helfen damit.
Nochmal die Frage, wie viel Geld haben Sie bereits gesammelt in den letzten 2 Wochen?
Also es ist jetzt zusammengenommen, können wir sagen, also mit der Schwesterorganisation Diakonie Katastrophenhilfe haben wir jetzt etwa 2,5 Millionen Spendeneinnahmen zu verzeichnen, und das ist eine sehr positive Resonanz. Also wir sind sehr froh darüber, dass es hier in der Öffentlichkeit angekommen ist, wie schwer diese Hungerkatastrophe ist.
Herr Lang, Sie sprachen es gerade an, Sie können dort nur in Somalia, sprich dann auch wiederum in Mogadischu, arbeiten, wenn Sie mit Hilfe von Partnerorganisationen, haben Sie gesagt, zusammenarbeiten. Ja, wer ist denn das?
Das ist unser grundsätzliches Prinzip von Brot für die Welt und auch der Schwesterorganisation Diakonie Katastrophenhilfe weltweit, dass wir lokale Partnerorganisationen haben, die unsere Programme umsetzen, gemeinsam mit uns daran arbeiten. In Somalia ist unsere Partnerorganisation aus unserem gemeinsamen Büro hervorgegangen, das Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe in Somalia hatten. Seit 2004 ist das eine selbstständige somalische Hilfsorganisation, und mit dieser Hilfsorganisation arbeiten wir eng zusammen. Es ist also eine jahrelange Kooperation, die Basis für die Hilfe, und das ist wichtig, weil es ja auch ein sehr starkes Vertrauensverhältnis ist, das da ist, und wir genau wissen, wie dort unsere Partner arbeiten.
Herr Lang, müssen Sie sich, oder genauer gesagt Brot für die Welt und die anderen Hilfsorganisationen, auch der Clanfürsten bedienen?
Wir sind also von beiden Seiten, von allen Konfliktparteien, als neutrale Organisation anerkannt. Das ist wichtig. Das ist in Somalia nicht selbstverständlich. Und ich habe erst kürzlich mit dem Leiter unserer Partnerorganisation ein Gespräch gehabt, und er sagte, wir verhandeln mit den Clans, mit den Milizen. Wir verhandeln darüber, dass wir Zugang haben zu den Menschen, aber es werden keine Gelder gezahlt, sondern es sind Verhandlungen und dann ganz klare Anerkennung der Hilfe der Organisation.
Mhm. Herr Lang, lass mich doch mal kurz wiederholen, ob ich das richtig verstanden habe. Also Sie arbeiten auch mit Clans zusammen, anders lässt sich ja in Somalia fast überhaupt nichts bewerkstelligen, wie wir auch schon in dieser Sendung gehört haben. Und da sagen Sie, Sie zahlen denen kein Geld. Also ja, das Geld, was dorthin geht, respektive die Güter, die dorthin gehen, gehen 1:1 an die Hilfsbedürftigen.
Ja.
Das können Sie garantieren.
Das können wir garantieren, weil wir auch wissen über diese jahrelange Zusammenarbeit, wie die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation in der somalischen Gesellschaft vernetzt sind. Es sind auch Mitarbeiter, die aus verschiedenen Gegenden kommen, von verschiedenen Clans stammen, und daher sind auch diese Verhandlungen über Hilfe so, dass dann Vereinbarungen mit den Clans getroffen werden, dass wir in dem Gebiet helfen.
Herr Lang, ich frage nur deshalb auch so kritisch nach, weil natürlich Somalia auf der Spitzenposition der Transparency International Liste als korruptestes Land der Welt steht.
Genau.
Aber da haben Sie nie was mit zu tun gehabt, das tangiert Sie auch nicht.
Genau, das ist uns bekannt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch auf unsere Partner verlassen können. Es ist zum Beispiel so, wenn am Rande von Mogadischu, wenn wir dann in den Notlagern helfen, dort werden zum Beispiel Essensrationen ausgeteilt an die Flüchtlinge, die dort ankommen. Und das ist ganz klar, da gehen diese Spendengelder direkt in diese Nahrungsmittelhilfe für die Flüchtlinge. Und das können wir auch nachverfolgen, das wird auch dokumentiert von unserer Partnerorganisation. Und das ist uns wichtig, diese Transparenz, und dass wir ganz klar sagen können, dass wir keinerlei Schutzzölle oder Gelder zahlen für irgendwelche Militäreskorten. Das ist ganz wichtig, sonst kommt man in einen Kreislauf, in eine Spirale hinein, aus der man sich nicht mehr befreien kann, sondern man kommt immer tiefer hinein.
Herr Lang, wer spenden will, sollte das wo tun?
Also bei Brot für die Welt und der Schwesterorganisation Diakonie Katastrophenhilfe, beide rufen auf zu spenden für Somalia, für Ostafrika, für die Dürreopfer.
Das war Rainer Lang, Sprecher für Brot für die Welt. Vielen Dank, Herr Lang, und auf Wiederhören. HR2 Kultur, der Tag. Kann Somalia geholfen werden? Müssen wir wirklich zuschauen, wie in einem völlig zerrütteten Land eventuell Millionen Menschen verdursten und verhungern? So unwahrscheinlich ist das Szenario nach dem, was wir bisher gehört haben, nicht, trotz der Hilfsaktionen. Noch einmal einen Blick auf eine weit entfernte Vergangenheit mit einem Reisebericht von Ibn Battuta, der die arabische Region im 14. Jahrhundert auf dem Eselskarren erkundete.
Als die jungen Leute an Bord des Schiffes gestiegen waren, auf dem ich mich befand, kam einer von ihnen zu mir. Da sagten meine Gefährten zu ihm, er ist kein Kaufmann, sondern ein Faki. Da rief der junge Bursche die anderen herbei und sagte zu ihnen, dieser Mann ist Gast des Kadi. Unter ihnen befand sich ein Gehilfe des Kadi, den er benachrichtigte. Daraufhin begab sich der Richter in Begleitung mehrerer seiner Schüler ans Ufer und schickte einen von ihnen zu mir. Ich stieg mit meinen Freunden an Land und grüßte den Kadi und sein Gefolge. Er sagte, im Namen Gottes gehen wir, um den Scheich zu begrüßen. Wer ist denn dieser Scheich? Fragte ich. Der Sultan, erwiderte er, denn sie nennen ihren Sultan Scheich. Ich antwortete dem Kadi, sobald ich eine Wohnung gefunden habe, werde ich ihn aufsuchen. Er aber erwiderte, es ist Brauch, dass wenn ein Faki oder ein Scharif oder ein frommer Mann ankommt, er erst dann Quartier nimmt, wenn er den Sultan gesehen hat. Ich fügte mich also in ihren Wunsch und ging mit ihnen zum Sultan. Er wird, wie ich schon gesagt habe, nur mit dem Titel Scheich angesprochen. Sein Name aber ist Abu Bakr bin Sa'i Umar und er gehört dem Stamm der Babara an. Er spricht die Sprache von Mogadischu, kennt aber auch das Arabische. Wenn ein Schiff einläuft, ist es üblich, dass ein Sumbuk des Sultans sich neben es legt, um zu fragen, woher es kommt, wer sein Eigentümer und sein Ruban, das heißt sein Kapitän ist, welche Fracht es geladen hat und welche Kaufleute oder andere Reisende sich an Bord befinden. Sobald die Besatzung des Bootes alles erfahren hat, sagt man dem Sultan Bescheid, der die Personen, die einer solchen Ehre würdig sind, bei sich wohnen lässt.
HR2 Kultur, der Tag. Im 14. Jahrhundert war Somalia ein Sultanat mit kleinen, abgetrennten Distrikten. Die gibt es heute so nicht mehr, dafür gibt es andere, aber die Clans aus dieser Zeit existieren natürlich weiterhin, allerdings mit sehr unterschiedlichen Zielen und Strukturen. Und genau das, und darum geht es heute bei uns bei der Tag auf HR2 Kultur, genau das verhindert oft eine direkte Hilfe der jetzt verhungernden und verdurstenden Bevölkerung. Die UNO scheiterte bisher. Jetzt werden wieder Hilfsmittel abgeworfen oder zumindest ist das erwartet. Ob sie ihr Ziel erreichen, das bleibt ungewiss. Doch bleibt eine weitere Frage. Wieso kam es überhaupt zu der augenblicklichen Katastrophe in Somalia? Ein begleitender Faktor wird von allen Beobachtern erwähnt. Die Trockenheit, sagt man, ist Ergebnis der klimatischen Besonderheiten Afrikas. Professor Harald Welzer, Sie sind Autor des Buches Klimakriege, erschienen beim S. Fischer Verlag. Sehen Sie das auch so?
Ja, das kann man, glaube ich, so sehen, wobei man natürlich vorsichtig sein muss, ganz direkte Bezüge herzustellen, jetzt zwischen so einer Dürre im Jahr 2011 und globalen langfristigen Klimatrends. Aber man kann solche Zusammenhänge konstatieren, wobei der zentrale Faktor eigentlich darin liegt, das ist ja in der Sendung auch schon vielfach thematisiert worden, dass hier eine Umweltproblematik zusammenkommt mit einer staatlichen Problematik. Und erst dadurch entsteht die Katastrophe, nicht durch eine veränderte Umweltsituation alleine.
Also das heißt, wenn beides zusammenkommt, kann man sagen, das ist eigentlich das Rezept für eine größere Katastrophe, wo eine große Zahl von Menschen möglicherweise dran stirbt. Wenn nun der Staat funktionieren sollte, hypothetisch betrachtet, dann hätte man da was gegen machen können?
Ja, Sie können das im Grunde genommen auch an anderen Beispielen sehen, dass Katastrophen erst dann zu Katastrophen werden, wenn es zum Beispiel keine technischen Hilfsdienste gibt, wenn es keine Versorgungsinfrastrukturen gibt, wenn es korrupte Personen gibt, die Hilfsgelder in dunkle Kanäle leiten, wenn es konkurrierende Militärs gibt oder Milizeneinheiten, die Krieg gegen die Bevölkerung führen und so weiter, kurz wenn eine völlig undurchschaubare Situation da ist und im Grunde genommen überhaupt keine Maßnahmen gegen solche ja doch eher punktuellen, begrenzten, zeitlich vielleicht gar nicht auf ewig laufenden Umweltkatastrophen da sind. Erst dann wird das wirklich zu einer Katastrophe mit dann sich sozusagen aufschaukelnden weiteren Problemen, wie eben Flüchtlinge und alles, was dazugehört.
Wie Sie ja in Ihrem Buchtitel, Herr Welzer, erwähnen, Klimakriege schreiben Sie, wird das bald der Normalfall sein?
Ja, das kann man so nicht sagen. Wir haben nur im Grunde genommen so eine ganz tiefe Kluft zwischen den reichen, entwickelten Ländern mit hervorragenden Infrastrukturen und auch einem Versicherungswesen und armen Ländern, im Extremfall jetzt Somalia, mit der vollkommen gescheiterten Staatlichkeit und mit all den erwähnten Faktoren, Korruption und sonst was. Und gerade in diesen Ländern, so kann man fast eine geradezu zynische Ungerechtigkeit konstatieren, gerade in diesen Ländern, die ja nun ohnehin schon traditionell unter Dürreproblematiken, unter Degradation von Böden und so weiter leiden, gerade in diesen Ländern werden die Folgen des Klimawandels natürlich viel stärker spürbar als beispielsweise in Mitteleuropa, sodass die Probleme dort, wo sie ohnehin schon sehr stark sind, sich noch weiter vertiefen werden. Also insofern kann man sagen, wir werden es in Zukunft mit einer starken Aufteilung von Gewinner- und Verliererstaaten zu tun haben, nicht unbedingt mit einer globalen Gleichverteilung von negativen Folgen.
Ein Ergebnis, das sehen wir auch in Somalia, auch dieser Dürrekatastrophe, sind natürlich Flüchtlingsströme. Nun lesen wir schon in den ersten Zeitungsberichten wieder darüber, dass man sagt, was passiert denn eigentlich, wenn sich das noch ausweitet? Stehen dann 50 Millionen verhungernde und verdurstete Afrikaner an den Grenzen zum Mittelmeer und versuchen nach Europa zu kommen? Ist das alles schiere Panikmache oder habe ich da was falsch verstanden?
Naja, also das ist immer ein Mix von Panikmache und sozusagen real fundierten Szenarien. Man muss ja sagen, dass die Flüchtlinge, die so in der Sommersaison versuchen, über das Mittelmeer nach Italien beispielsweise zu kommen, auch wenn sich das jetzt zynisch anhört, Eliten von Flüchtlingen sind. Das sind ja Personen, die immerhin ein solches Netzwerk haben, dass sie bis dorthin, Nordafrika, kommen können und auch so eine Überfahrt auf so einem seeuntüchtigen Boot bezahlen können. Flüchtlinge aus solchen Ländern wie Somalia kommen nicht weit. Die kommen in das nächste Flüchtlingslager oder wir haben die Beispiele auch aus Darfur, also im Sudan. Die kommen dann, wenn es hochkommt, in das Nachbarland, wie jetzt im Fall Somalia, nach Äthiopien oder sowas und erzeugen da Probleme. Aber die kommen erstmal noch gar nicht so weit, dass hier jetzt also in dieser Festung Europa Panik ausbrechen müsste.
Aber das hat ja...
Wir werden natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr intensiv mit solchen erzwungenen Wanderungsbewegungen zu tun haben.
Ganz kurz, Herr Welzer, am Schluss noch. Die Hilfsgelder, die im Moment gesammelt werden, das könnte ja durchaus ein kritischer Punkt sein. Wenn man das mal zynisch betrachtet, sind das ja auch in Anführungsstrichen Mitleidskampagnen. Und die verlängern ja dann doch eigentlich wiederum das Leben der korrupten Clans, die dann wiederum auf diesen Dürrekatastrophen versuchen, ihr Geld zu verdienen.
Ja, das ist ein ganz lange und breit zu diskutierendes Thema. Es ist natürlich im Grunde genommen dann jedem Einzelnen überlassen, ob er das Risiko eingehen will, dass seine Gelder möglicherweise zu 50% oder 30% oder 60% fehlgeleitet werden. Vielleicht ist der Rest dann je nach subjektiver Einstellung auch noch wert, dass es darüber geschoben wird. Aber generell fördert natürlich, das wissen wir ja inzwischen, diese Form von punktueller Hilfe eher die Probleme, als dass es die Strukturen verbessert.
Das war Professor Harald Welzer. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Ernüchterung beim Thema Somalia-Hilfe. Wie die Hilfsgüter an die Menschen kommen, die das benötigen, das ist nicht so ganz deutlich. Sicher ist, ohne die Vermittlung durch die Clan-Chefs geht nichts in Somalia. Das kostet aber wiederum Hilfsgelder. Externe Hilfe ist eine Variante. Die benachbarte Hilfe aber in Kenia, das selbst ein armes Land ist, findet oft unter heroischer Aufopferungskraft von Ärzten statt. Bettina Rühl berichtet.
Die Fahrt durch die Stadt zum Benadir-Krankenhaus zeigt zerschossene Häuser mit Sandsäcken für barrikadierte Gebäude. Die Front zwischen der somalischen Regierung und ihren islamistischen Gegnern verläuft im Zickzack durch die Hauptstadt. Zwischen Marktständen, Ruinen und kleinen Geschäften, die die Menschen nach jedem Gefecht wieder aufbauen. Gras wächst zwischen den Platten auf dem Vorplatz des grün gestrichenen Benadir-Krankenhauses. Einige der Fenster sind fast blind. Es hallt in den leeren Gängen und Krankenzimmern. Was Wert hat, wurde schon vor Jahren geplündert.
Wir arbeiten hier im Benadir-Krankenhaus alle ehrenamtlich. Es gibt ja keine funktionierende Regierung mehr. Wir haben auch keinen nichtstaatlichen Träger. Nur hin und wieder bekommen wir von einer humanitären Organisation Medikamente. Die Umstände hier sind schwierig. Aber wir arbeiten hart, um trotzdem helfen zu können.
Hassan Mohamed Siad Khatoum hat in Mogadischu studiert, an der privaten Benadir-Universität. Die Hochschule wurde von somalischen Ärzten gegründet, die nicht länger hinnehmen wollten, dass es mangels staatlicher Ausbildung kaum medizinischen Nachwuchs gibt. Die Ausbildung der jungen Frau dauerte 6 Jahre. Für jedes Jahr mussten ihre Eltern $1,800 zahlen. Dass dies überhaupt möglich war, liegt an der besonderen Geschichte der Familie.
Firstly, my parents and my family come from abroad, from Saudi Arabia.
Meine Familie ist aus dem Ausland zurückgekehrt. Vorher haben wir 16 Jahre lang in Saudi-Arabien gelebt. Mein Vater hat jetzt hier eine Apotheke. Er handelt mit Medikamenten und medizinischem Material.
Medical drugs, I like that, medical equipment.
Hassans Eltern wollten trotz des anhaltenden Krieges nach Somalia zurück, um den Menschen dort zu helfen. Hassan war in Saudi-Arabien aufgewachsen und hatte deshalb keine Vorstellung von der Verwüstung, die der Krieg in ihrer Heimat angerichtet hatte.
Somalia is my country. Okay, I love it. I still love it to now.
Somalia ist meine Heimat. Ich liebe es immer noch. Aber es ist hart, hier zu leben. Am späten Nachmittag gibt es häufig Gefechte. Manche Straßen kann man dann nicht nutzen. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Unser Problem ist der Krieg.
Mohamed Yusuf ist auch einer, der bleibt, trotz allem. Er ist Chirurg im größten Krankenhaus von Mogadischu, dem Madina Hospital. Und er war einer der Professoren der jungen Ärztin. Vor 2 Jahren hat der Arzt einen Mordanschlag nur knapp überlebt.
Sie wollten, dass ich beerdigt werde, aber ich habe überlebt. Was passiert ist? Auf dem Weg zum Krankenhaus bin ich in einen Hinterhalt geraten. Das Auto vor mir bremste, 4 maskierte Männer sprangen heraus. Gut trainierte Männer, würde ich sagen. Sie hatten Kalaschnikows und eröffneten das Feuer, wie ein Todeskommando. Obwohl mein Auto beschossen wurde, habe ich es irgendwie geschafft, weiterzufahren und ihnen zu entkommen. Ich habe viel Glück gehabt, sehr viel Glück.
Wer die Täter waren, weiß Mohamed Yusuf bis heute nicht. Und die Justiz welchen Staates sollte die Ermittlung aufnehmen?
Ich habe 22 Jahre lang in Rom gelebt. Danach habe ich jahrelang in afrikanischen Ländern gearbeitet, in Südafrika, in Swasiland und Mosambik. Ich bin erst 2002 nach Mogadischu zurückgekehrt. Ich bin davon überzeugt, dass wir trotz allem bleiben müssen. Wenn nicht wir den Respekt vor dem Leben bewahren, wer soll es sonst tun? Statt dass wir gehen, müssten also Menschen wie wir aus dem Exil zurückkehren. Wir dürfen vor den anderen nicht zurückweichen. Sonst ist dieses Land verloren.
Das war Bettina Rühl über mutige somalische Ärzte, die versuchen zu helfen in einer schwierigen Situation. Ich begrüße jetzt Dr. Jutta Bakonje. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bakonje, Sie sind Politikwissenschaftlerin und im Moment in Kenia beim Zivilen Friedensdienst der GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, tätig. Wir haben jetzt sehr viel in dieser Sendung darüber erfahren, wie kompliziert und schwierig das ist, tatsächlich zu helfen in Somalia. Sie haben sich auch mit diesem Land ausführlich auseinandergesetzt. Ich hatte es vorher erwähnt und das wird demnächst erscheinen in einem Buch, das im Campus Verlag rauskommt. Wie soll man die Fähigkeit dieser Clans, von denen wir immer wieder erfahren, die offensichtlich eine sehr lange Tradition in Somalia haben, wie sollen wir die Fähigkeit dieser Clans einschätzen, wenn es darum geht, tatsächlich mit denen eventuell und punktuell zusammenzuarbeiten, um Hilfe zu liefern? Ist das eigentlich eine Möglichkeit?
Ja, generell ist das in Somalia, ich möchte fast sagen, die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass Hilfe auch an die wirklich Bedürftigen herankommt. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verschoben mit den Islamisten, die das gesamte südliche Somalia kontrollieren, über die man natürlich auch gehen muss, über die islamistischen Gruppen, damit die Hilfe ihr Ziel erreicht. Aber auch die, so möchte ich behaupten, können nur über die Clan-Strukturen, über die Zusammenarbeit mit Clan-Ältesten dann auch letztlich die Zielgruppen erreichen.
Aber liegt denn da, Frau Bakonje, nicht gleichzeitig auch das große Problem? Denn wenn wir davon reden, man muss mit den Clans zusammenarbeiten und mit den Führern dieser Clans, dann weiß man ja nicht immer, mit wem man sich dort einlässt.
Ich glaube, das Problem sind weniger die Clans als die islamistischen Gruppen gegenwärtig in Somalia. Mit den Clans ist es für uns natürlich schwierig herauszufinden, mit wem man sich einlässt, aber lokal die Strukturen sind so, dass es Clan-Älteste gibt, über die dann Hilfe mit organisiert wird.
Aber dazu muss man natürlich erst einmal feststellen, dass fast alle Somalier auch Muslime sind. Die Rolle dieser islamistischen Gruppen, die Sie erwähnen, wie kommt die denn überhaupt zustande? Kommt das über den internen oder läuft das über externe Einflüsse?
Es läuft über beides. Also zunächst mal, interne und externe Einflüsse sind ja ganz schwer zu trennen. Externe Einflüsse müssen sich ja immer im Lokalen bewähren und sich lokal umsetzen. Und in Somalia gibt es ja seit 1991 die Situation des Staatsverfalls. Das heißt mangelnde Sicherheit für die Menschen in Somalia, keine Rechtsstaatlichkeit und eben diese Kriegsstrukturen, die sich über die Jahrzehnte herausgebildet haben. Und in dieses Vakuum sind zunächst mal islamische Geistliche und Scharia-Gerichte getreten, die lokal, auf einer ganz lokalisierten, kleinräumigen Ebene angefangen haben, Scharia-Gesetz anzuwenden, um so für Rechtssicherheit, rudimentäre Rechtssicherheit, muss man sagen, zu sorgen. Und das haben sie gemacht in Zusammenarbeit mit den Clan-Strukturen. Also Clan-Älteste und Geistliche haben zusammen versucht, Rechtsstaatlichkeit herzustellen.
Also das bindende Element, Frau Bakonje, ist dann offensichtlich der religiöse Glaube. Das ist das Fundament der Islamismus.
Islamismus und Islam muss man ja trennen. Islamismus ist die politische Kraft des Islams, der Versuch, einen Staat herzustellen nach islamischen Grundlagen und eben auch zum Teil oft fundamentalistischen Grundlagen. Der Islam ist ja erstmal nur ein Glaubensbekenntnis, der nicht notwendigerweise auch politische Züge trägt. In Somalia war es so, dass diese Scharia-Gerichte einfach versucht haben, Rechtsstaat und Rechtlichkeit für die Menschen wiederherzustellen, zusammen mit den Clan-Strukturen. Und das wurde fundamental politisiert. Schon 1992 das erste Mal, das ist dann gescheitert und später dann nochmal 2005. Und diese Islamisierung oder diese Politisierung hat dann radikal-islamische Gruppen hervorgebracht, die sich auch gegen traditionelle Clan-Strukturen aussprechen, die sich auch gegen traditionelle religiöse Praktiken aussprechen. Aber da muss man schon nochmal unterscheiden zwischen dem generellen Glauben der Muslime und einer Islamisierung oder einer Fundamentalisierung, die jetzt seit 2005/2006 stattfindet.
Und die Radikalisierung dieser Clans oder einiger der Clans, die kommt von außen?
Ja, die kommt mit von außen. Also es gibt externe Unterstützung. Sie kommt aber auch von innen. Also es wird von außen natürlich mit angetrieben. Die Ideen kommen von außen, die Ideen werden hereingetragen. Aber wenn sich der radikale Islam als einzige Alternative präsentiert zu Banditentum, zu mangelnder Rechtsstaatlichkeit, zu permanenter Gewalt, dann wird er eben innen auch attraktiv. Und ich muss dazu nochmal sagen, es sind nicht Clans, die sich radikalisieren, sondern es sind Individuen, Menschen, die sich radikalisieren. Und es ist auch clanübergreifend. Man kann nicht sagen, der und der Clan ist jetzt radikal islamisch und der Clan ist es nicht. Das kann man nicht sagen, sondern es sind einfach nur einzelne soziale Gruppen innerhalb der Clans, die sich radikalisieren und die Macht übernommen haben im südlichen Somalia. Die kontrollieren das südliche Somalia mittlerweile.
Frau Bakonje, wie kann man denn dann in aller Herrgottsnamen in diesem Umfeld Hilfe leisten?
Man kann im Prinzip nur mit der Al-Shabaab, mit der radikalen islamischen Kraft zusammenarbeiten und sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass die Hilfe ans Ziel kommt. Das wäre die einzige Möglichkeit, und sonst erreicht die Hilfe nicht ihr Ziel.
Mit Jutta Bakonje in Kenia vom Zivilen Friedensdienst, der GIZ, sprach ich vor unserer Sendung. Ach, Somalia, Hilfe ohne Rettung, so titelten wir zu Anfang unserer Sendung. Ernüchtert über die Realitäten stellen wir nun fest, Hilfe muss sein in Somalia, auch mit den kriminellen Warlords. Das Dilemma, aus dem die Katastrophe entstanden ist, wird aber so sicher nicht gelöst werden können. Aber wer wollte hier Richter sein, angesichts der vielen Menschenleben, die hier wohl geopfert werden? Ein letztes Mal. Ibn Battuta, der beobachtende Weltenbummler und Schriftsteller, der die Region im heutigen Somalia im 14. Jahrhundert bereiste.
Die Nahrung dieses Volkes besteht aus Reis, der in Butteröl gekocht, auf einem großen Holzteller angerichtet wird und auf den sie Schalen mit Kushan stellen, eine Zukost aus Huhn, Fleisch, Fisch und Gemüse. Sie kochen die Bananen, bevor sie reif sind, in Kuhmilch und tragen sie in einer Schale auf. In eine andere Schale schütten sie geronnene Milch und legen Zitronen und Pfefferkörner darauf, die in Essig und Salzlake eingelegt sind. Ferner grünen Ingwer und Mangos, die wie Äpfel aussehen, aber einen Kern haben. Wenn die Mango reif geworden ist, ist sie sehr süß und man kann sie essen wie eine Frucht. Aber vorher ist sie sauer wie eine Zitrone und wird in Essig eingelegt. Wenn die Bewohner von Mogadischu einen Mundvoll Reis genommen haben, kosten sie von diesen in Salz und Essig eingelegten Früchten. Ein einziger von ihnen ist so viel wie mehrere von uns. Das ist so ihre Gewohnheit. Sie haben eine außerordentliche Leibesfülle und sind sehr dick.
Ja, und das kann man wohl nicht von den Somaliern heute sagen. Die hätten gerne so etwas zu essen. Das war nochmal ein Reisebericht von Ibn Battuta. Somalia inmitten einer großen Trockenheit und menschlichen Katastrophe. Hoffnungsvoll ist die Lage beim besten Willen nicht. Dennoch, vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und tschüss.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag beginnt, wann Sie es wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.